Gerüche werden aus unserer Gesellschaft weitgehend eliminiert und sodann wieder eingeführt als abgepackte Mittel zur Belebung der Fantasie, als Werkzeuge zur Wiederentdeckung und Wiedererschaffung eines Körpers, einer Identität, einer Welt, von der man sich bereits unwiderruflich entfremdet hat. Es soll nicht nur um Desodorisierung, also um die geruchliche Reinigung, um dieses Fremdwort gleich einmal ein bisschen zu erklären, gehen, sondern es soll auch um so etwas wie die Reodorisierung gehen. Also wie kommen Gerüche eigentlich wieder zurück in den Stadtraum?
Der tierische Geruchssinn.
Der Geruchssinn ist ein sogenannter niederer Sinn und dies in seiner doppelten Bedeutung. Zum einen ist er im Unterschied zu Gesicht und Gehör ein extremer Nahsinn. Man braucht also eine verringerte Distanz, um seine Aufnahmefähigkeit voll entfalten zu können. Zum anderen wurde er in der Geschichte der westlichen Zivilisation aufs Engste mit den Bereichen der Animalität und, seit Freud, der Analität in Verbindung gebracht, was zu einer nachhaltigen Diskreditierung und sozialen Ächtung der olfaktorischen Wahrnehmung führte. Schon für Immanuel Kant war daher der Geruchssinn eindeutig der entbehrlichste und undankbarste unter den Sinnen, da er weit mehr mit Gegenständen des Ekels als der Annehmlichkeit zu tun habe. Sei aber dennoch einmal ein Genuss zu bemerken, so sei dieser immer nur flüchtig und vorübergehend, so Kant. Die Einteilung also in niedere und höhere Sinne ist nun auch für den Umgang mit Gerüchen im Kontext der modernen Stadtentwicklung von Bedeutung. Zunächst einmal ist festzustellen, dass das Geruchsbild einer Stadt, geprägt von den jeweiligen geografischen Gegebenheiten und den wirtschaftlichen, kulturellen Aktivitäten der Bewohner, in der Vergangenheit weit präsenter war als heute, auch in Wien. Wenngleich es meiner Meinung nach keinen spezifischen Wien-Geruch gab, der diese Stadt von anderen europäischen Metropolen unterschied. Was es bis ins 19. Jahrhundert im Unterschied zu heute gab, waren weitaus stärkere regionale Geruchsdifferenzen innerhalb des Wiener Stadtgebietes. Eine größere olfaktorische Vielfalt also, die noch geprägt war von den zahlreichen kleineren und größeren Betrieben, von den offenen Wasserläufen, den Parks, den Gärten und vielen privaten Grünflächen, den Brachflächen, den Gstätten, aber auch den Unratsplätzen, Friedhöfen, Pissständen etc. So hatten manche Stadtbereiche ein durchaus eigenständiges und markantes Geruchs- oder vielleicht besser gesagt Gestanksprofil. Etwa, um ein Beispiel zu nennen, der Wienfluss, als Unratsentsorgungsstätte von jeher eine besonders nasenfeindliche Zone, vor allem dort, wo er den Stadtpark durchquerte. Über ihn hieß es in den 1870er Jahren, Zitat, tote Tiere, Schlamm und Kehricht aller Art erscheinen am Ufer und mengen ihre Dünste mit den Wohlgerüchen der Rosen vor dem Kursalon. Der von der Hitze ermattete Wiener, welche dort etwas Erholung und frische Luft zu finden hofft, atmet mit jedem Zuge giftige Miasmen ein. Dieses Wort Miasmen wird noch wichtig werden. Hier eine Karikatur zu dem Thema, wie halt ein Ungar über die Brücke geht und er sagt, das ist aber höchst eigentümliche Einrichtung, entweder stinkt Wasser oder wenn nicht stinkt Wasser, stinkt Brücken. Also über den Donaukanal oder über den Wienfluss zu gehen, das war ein Geruchserlebnis und man hat sich gewissermaßen auch schon darauf eingestellt und man hat das erwartet, dass es hier nicht unbedingt angenehm riecht. Das war wirklich eine Gestankszone der prägnanten Art.
Miasmen sind übrigens krankmachende Gerüche. Neben den stinkenden Wasseradern gab es auch Gerüche, die in der ganzen Stadt verbreitet waren.
Dazu gehörten der Gestank nach dem Kot und Urin der Pferde. Um 1900 gab es rund 42.000 Pferde in Wien, dabei gar nicht mitgerechnet Militärpferde und Hof. Ein ebenfalls ubiquitärer Geruch in der Stadt war jener nach Staub. Ende 1907 war es die Hälfte der Wiener Straßen gepflastert. Die immer wieder beklagte Staubplage war insbesondere im Sommer gewaltig, sodass schließlich sogar eine eigene Gesellschaft zur Bekämpfung des Straßenstaubs gegründet wurde. Und diese Staubplage hat man auch wieder in Karikaturen verewigt. Hier ein Beispiel wieder für einen Großwiener Bilderbogen aus einer Satirezeitschrift, wo eben der Sandsturm Sahara und Sandsturm in Wien wird hier geschrieben, wo die Straßenfeger hier noch einmal den ganzen Staub aufwirbeln. Und das war eine beständige Klage. Der Staub legt sich endlich, kommt ein Wind oder die Straßenfeger und schon hat man wieder den Staub in der Nase und den Geruch vom Staub. Der Geruch, den ich hier nennen möchte, war der Geruch nach Rauch. Auch dieser war ausgestoßen von den Rauchfängen der Wohnhäuser und unzähligen Fabriken, Gewerbe, Industriebetrieben. Natürlich ein Geruch, der sich über die ganze Stadt hingezogen hat. Rauch damals noch ein Synonym für Prosperität, Fortschritt, Modernisierung. Sie können sich vorstellen, was das über die ganze Stadtlandschaft gelegt bedeutet hat. Dazu noch der Hausbrand aus den Wohnhäusern dazugerechnet.
Der Kampf gegen den Gestank.
Der Umgang mit diesen und anderen Gerüchen ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts durch vielfältige Bemühungen charakterisiert, Riechendes zu kontrollieren und zu verbannen. Die Eliminierung des urbanen Gestanks wurde zu einem Brennpunkt des Kampfes der Zivilisation mit der Natur. Für die moderne Stadt kann die in den vergangenen 200 Jahren vorgenommene Desodorisierung als einer der nachhaltigsten Eingriffe in das urbane Gefüge bezeichnet werden. Es war die medizinische Wissenschaft, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer lauter darauf hinwies, dass die sogenannten Miasmen für die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate in der Stadt verantwortlich seien. Für die sich neu herausbildende Lehre der Stadthygiene war die Luft, wie der Wiener Arzt D.Z. Wertheim formulierte, ein giftiger Brodem, den zu trinken die Bevölkerung ständig genötigt sei. Stadtluft machte nicht frei, wie es so gerne hieß, sondern krank. Mit dem immer häufigeren Ausbruch von Krankheiten und Seuchen, vor allem hier der Cholera, entstand eine geschärfte Sensibilität gegenüber dem Gestank, getragen und verbreitet vor allem vom Bürgertum, dessen Vorstellungen von Ästhetik, Sauberkeit und Moral sich in der städtischen Gesellschaft immer stärker durchzusetzen begannen. Strategien zur geruchlichen Reinigung des Stadtraumes wurden entwickelt und sukzessive verwirklicht. Es entstand ein dichtes und weit verzweigtes Kanalnetz, das den bedrohlichen Gestank der Kloaken in den Untergrund verbannte. Die Flüsse, allen voran Wienfluss, schon erwähnt, und Donaukanal, wurden kanalisiert und zum Teil überwölbt. Sie können sich vorstellen, so eine Kanalisierungsstrategie hat natürlich ihre Spuren jahrzehntelang in der Stadt hinterlassen. Die ganze Straße ist damit sozusagen belegt und beschäftigt und das hat die ganze Stadt Wien durchzogen, diese Aufgrabungen und diese Kanaladern, die hier gewissermaßen gelegt worden sind. Verbannung in den Untergrund des Geruchs. Die Straßen, um bei der Straße zu bleiben, wurden durch Pflasterung abgedichtet und regelmäßig gereinigt. Auch das eine wichtige Strategie, die in der Innenstadt schon relativ weit fortgeschritten war im 19. Jahrhundert, dann aber sukzessive erst in die Vorstädte gewissermaßen weiter vorangetrieben werden musste. Es waren Makadamstraßen, Schotterstraßen und dieses würfelförmige Granitpflaster war dann die Option Nummer eins zunächst, wie die Straßen befestigt worden sind, um eben hier überhaupt einmal eine steinerne Grundlage, sage ich mal, zu haben, damit die giftigen Dämpfe aus dem Boden quasi nicht mehr aufsteigen können, noch keine Gefahr mehr gewissermaßen von unten droht und man auch mit einem Spritzenwagen die Straßen reinigen und bespritzen konnte. Es hat dann noch ausführliche Diskussionen gegeben, ob das Granitpflaster hier mit den Fugen zwischen den einzelnen Pflastersteinen wirklich das Ideale ist, weil ja doch in den Ritzen und Fugen hier immer wieder auch Unrat und Kot und Schlamm etc. liegen bleibt und das dann doch wieder gefährlich werden könnte. Und hier sind wir dann bei der zweiten Etappe, wo die Asphaltpflasterung auch einklingt. Also die vollständige fugenlose Abdichtung des Untergrundes war gewissermaßen dann auch aus geruchlicher Sicht und hygienischer Sicht die Idealsituation. Lässt sich noch besser mit Wasser reinigen, das wäre dann die zweite Etappe gewesen. Aber als grundsätzliche Strategie hier also Pflasterung und Abdichtung des Untergrundes. Was hat man noch für Strategien eingeschlagen? Man errichtete öffentliche Bedürfnisanstalten und Pissoirs, führte eine regelmäßige Müllabfuhr ein und verbesserte die Luftzufuhr durch den Abbruch der Stadtmauern und die Anlage, sehr wichtig, von geraden Straßen und großen Plätzen. Zu den Bedürfnisanstalten, Sie kennen es wahrscheinlich aus dem Stadtbild noch, einige wenige gibt es noch, es werden immer weniger, obwohl sie unter Denkmalschutz stehen, revolutionär insofern, als sie auch erstmals für beide Geschlechter Toiletten angeboten und Pissoirs angeboten wurden. Männer und Frauen haben hier eine öffentliche Toilette bekommen. Unterschiedliche Klassen hat es auch gegeben, eine einfache mit Waschtisch und ohne, also es war durchaus sozial gestaffelt, aber leistbar und was den öffentlichen Raum betrifft, eine doch wichtige Einrichtung, vor allem dort, wo es auch um Repräsentation gegangen ist. Hier war es nicht gerade angenehm, wenn die bürgerliche Gesellschaft flaniert ist und man hat an einem Baum jemand sich erleichtern gesehen oder um die Ecke. Und die Bäume sind sogar mal eingegangen bei der Ringstraße. Hier hat man ebenfalls das wilde Urinieren dafür verantwortlich gemacht und die geruchlichen Assoziationen dazu. Also die Stadt mit öffentlichen Bedürfnisanstalten auszustatten, war doch eine hygienische Pionierleistung, würde ich sagen, in Wien wie auch in anderen Städten. Und für die Männer hat es dann noch dieses Modell der Pissoirs gegeben, die auch vor allem in Parks aufgestellt worden sind. Immer sehr schön mit Sichtschutz, sehr oft von Gebüschen, Bäumen, Sträuchern umgeben. Auch mit sogenannten Schamwänden an der Seite, damit man hier nicht so leicht hineinsieht. Das war sozusagen die patriarchale Variante. Auch davon gibt es noch einige wenige Beispiele in einigen Wiener Parks.
Gestanksquellen raus aus der Stadt.
Zu den Strategien weiterhin sind noch einige zu nennen. Zu den Gewerbebetrieben. Besonders stinkende Gewerbebetriebe wurden verboten oder an den Stadtrand verlagert, die Fabriken mit immer höheren Schloten ausgestattet oder ebenfalls zunehmend an die Peripherie verlagert. Ebenso wie die Mülldeponien und die Friedhöfe, natürlich Gestankserreger par excellence. Auch im Sozialen kam es zu nachhaltigen Veränderungen. Die Nase fungierte als entscheidendes Distinktionsorgan, das Abstand von jenen Menschen forderte, deren räumliche Nähe man zu meiden trachtete. Sie wurden für stinkend erklärt und gesellschaftlich stigmatisiert. Dies traf Kranke, Gefangene, Bettler und Obdachlose ebenso zu wie auf Angehörige jener Berufsstände, die mit Gerüchen, mit Gestank zu tun haben, wie Lumpensammler, Kanalräumer oder sogenannte Miststierler. Oh, when will you realize Vienna waits for you? Das Urteil der Nase über diese Kumpanen des Gestanks wurde letztlich auf alle Angehörigen der sozialen Unterschicht ausgedehnt. Es trug mit bei zu einer sozialräumlichen Gliederung des Wiener Stadtgebietes. Wie bemerkte schon Peter Altenberg ironisch, Zitat, edlere Frauen sollten unbedingt immer in der Natur bleiben oder in der heiligen Einsamkeit ihres Zimmers. Überall sonst stinkt es. Zitat Ende.
Die erfolgreiche Gestanksentfernung.
Die eingeleiteten Desodorisierungsmaßnahmen waren relativ erfolgreich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man bereits wieder durch viele Stadtteile Wiens flanieren, ohne sofort von üblen Ausdünstungen überwältigt zu werden. Es gab aber auch Gerüche, deren Beseitigung aus ökonomischen Gründen weit weniger energisch in Angriff genommen wurde, wie der Rauch der Fabrikschlote und der Benzingestank des gerade aufkommenden Automobils. Zu sehr waren eben diese Gerüche auch mit ökonomischem Wohlstand, Fortschritt und Freiheit konnotiert, als dass sich hier rigorose Maßnahmen durchsetzen ließen. Erst später, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, wurden im Zuge der Umweltschutzbewegung und einer sich verbreiternden Fortschrittskritik auch diese Geruchsemanationen intensivst bekämpft und letztlich erfolgreich gemildert. Sie kennen die Diskussionen über Filtereinbau, Katalysatoren etc. Heute stellt die Wiener Luft ein international verbreitetes Geruchseinerlei, bestehend aus Autoabgasen, Industrieemissionen und Hausbrand dar. Das ehemals schillernde Geruchspanorama ist einem monotonen Dunst gewichen. Eine Orientierungsfunktion kommt der Nase in der Stadt nur mehr sehr bedingt zu. Am ehesten ist es noch bei den Düften auf den größeren Märkten der Fall, Naschmarkt, Brunnenmarkt vielleicht, oder bei den Gerüchen der industriellen Genussmittelproduktion. Man denke hier etwa an den Schokoladeduft der Mannerfabrik in Hernals oder den süßlichen Malzgeruch der Otterkringer Brauerei, kennen Sie auch, den herben Duft der Meindl-Kaffee-Rösterei. Seit über 100 Jahren sind diese Düfte den Anrainern der Fabriken vertraut, sodass sie mittlerweile einen Teil der Identität dieser jeweiligen Kretzel ausmachen.
Weitere Inseln des Geruchs.
Hier in der bis heute proletarisch geprägten Vorstadt kann man schließlich auch noch vielfach jenen typischen, nennen wir ihn gründerzeitlichen Armutsgeruch wahrnehmen, der den alten Mauern der abgewohnten Häuser, den Hinterhöfen, finsteren Stiegenhäusern, muffigen Durchgängen entströmt. Einen anderen historischen Geruch kann man in zumeist hochkonzentrierter Form in einigen öffentlichen Bedürfnisanstalten noch begegnen. Vor allem die Pissoirs, von denen manche schon über 100 Jahre mittlerweile eben an derselben Stelle stehen, verströmen eine überaus markante Gestankswolke, die sich im Sommer nicht selten bis auf die Straße ausbreitet. Hier ein schönes Beispiel im Auerwelsbachpark, eine dieser alten Anlagen, die so im Geheimen, möchte ich fast sagen, vor sich hin dümpelt. Und die habe ich ein bisschen immer vor Augen gehabt, bei einem Text von H.C. Artmann, den er Ende der 50er Jahre geschrieben hat. Und seine Erfahrungen mit einem dieser Blechtürme sind sozusagen zu einem Klassiker der Gestankslyrik geworden. Er schreibt: Wannst vorbeigehst in Sommer und Mittagszeit vor so einem geringstrichenen Blechturm, da hat die Luft die schöne, warme, laue, blaue, was anders auch an die Finger als Glacé-Handschuhe. Da nutzt kein Flieder nicht, kein Rosen, kein Jasmin, ja nicht einmal ein kochertes Fassel voller Teer. Da hast nur eins, mein lieber Freund, den Oden gehalten und die Augen zudruckt und durch, wie damals drunt an der Piave. Also typisch H.C. Artmann und ein schönes Denkmal, ein geruchliches Denkmal für diese Institutionen.
Strategien zur Beduftung der Stadt.
Dieser Entwicklung entgegen stehen Ansätze in Richtung einer Reodorisierung, damit zu meinem zweiten Teil des Stadtraumes. Bereits in der Vergangenheit wurden an manchen Orten gezielte Geruchsumwandlungen vorgenommen. Mülldeponien wurden mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, Friedhöfe als Parkanlagen angelegt. Der wohlriechende Duft der Pflanzen sollte den bedrohlichen Gestank des Zerfalls in Vergessenheit geraten lassen. Berühmtes Beispiel dafür der Duft des Flieders am St. Marxer Friedhof ist auch so ein schönes Nebeneinander und Beispiel dafür. Beträchtliche olfaktorische Auswirkungen hat die auch in Wien in den letzten Jahren zunehmende kommerzielle Nutzung des öffentlichen und halböffentlichen Raumes. Als deren Folge fallen Essensdüfte zum immer häufigeren Begleiter durch die Stadt werden. Repräsentative Plätze wie der Rathausplatz, aber auch größere Einkaufsstraßen, Shopping, Entertainment Centers werden zu kulinarischen Konsum- und Erlebniszonen umgestaltet, die Schnittstellen des öffentlichen Verkehrs immer dichter mit Fastfood-Läden bestückt. Besonders drastisch zeigt sich diese Entwicklung in den Unterführungen, in denen die Düfte nach frischen Backwaren, Pizza, Kebab oder Kaffee sich zu einem aufgrund der relativen Einhausung dieser Unterführungen doch recht beständigen Geruchsamalgam mischen. An die Stelle der bedrohlichen Miasmen des 19. Jahrhunderts sind, so lässt sich postulieren, stimulierende Essensgerüche getreten.
Geruch und Tourismus.
Gerüche werden zunehmend als Attraktionsmittel erkannt und zur Steigerung des Erlebnisgefühls eingesetzt. Etwa, bekanntes Beispiel, die Opera Toilet Vienna, eine unterirdische Bedürfnisanstalt, die laut privater Betreibergesellschaft explizit als Stätte der Sinne gestaltet wurde. Potenzielle Kunden werden hier nicht nur mit Opernarien angelockt, sondern auch mit dem natürlich künstlich erzeugten Wohlgerüchen, wobei abwechselnd sogar mehrere Varianten zur Anwendung kommen, einmal Rosen, einmal Veilchen und so eine Mischung. Geruchlich etwas riskanter verhält es sich bei den begehrten Führungen in das Wiener Kanalnetz in die Welt des dritten Mannes, wo man für kurze Zeit vom süßlichen Duft der Kanäle umfangen wird. Ein leiser olfaktorischer Kitzel und Schauer, ein kokettes Spiel mit Abscheu und Ekel, jedoch wohl dosiert und zeitlich begrenzt. Gleiches gilt für Fahrten mit dem Fiaker, die ihre anachronistischen anmutenden Duftspuren durch Wien ziehen. Das intensive Pferdearoma wird zum erlebnissteigernden, Authentizität vermittelnden Stimulans, wenngleich die hygienischen Standards und Belästigungsgrenzen natürlich striktest einzuhalten sind. Denn gerade hier hat sich jüngst das Problem der Exkrementenbeseitigung zugespitzt, wie die Diskussionen um die Einführung des sogenannten Poo-Bags, im Volksmund Pferdewindeln genannt, zeigt. Das war eine hygienische Frage, aber auch eine geruchliche Frage natürlich sehr.
Was bringt uns die Zukunft?
Drei aktuelle Trends darf ich zum Abschluss noch hier anführen, die, glaube ich, die Richtung für die Zukunft noch einmal zusammenfassen. Erstens, mit der Einführung der Poo-Bags und der in den letzten Jahren doch auch erfolgreichen Beseitigung der Hundstrümmel wurden nunmehr die letzten Überreste animalischen Gestanks beseitigt. Die Stadt präsentiert sich geruchlich noch cleaner als zuvor, wobei wir das interessante Paradoxon haben, dass eben die geruchlichen Gefahren nunmehr immer vollständiger eliminiert werden, während gerade die gefährlichen, aber unriechbaren Luftbestandteile wie das Ozon oder der Feinstaub zunehmen. Zweitens, ein vermehrtes Interesse an Stadtgerüchen hat auch seitens der Wissenschaft eingesetzt. Zu erwähnen ist hier vor allem die Arbeit einer interdisziplinären Forschungsgruppe auf der Angewandten, die vor einiger Zeit die Gerüche der Stadt aus verschiedensten Blickwinkeln analysierte. Hier waren Kunstphilosophen beteiligt, genauso wie Chemiker, Biologen, Designer. Daraus ist die erste Geruchskarte von Wien entstanden, wo die einzelnen Geruchsareale eben von Wien abgeklopft wurden. Das zu visualisieren ist natürlich nicht einfach, wie kann man Gerüche kartenmäßig, planmäßig darstellen, soll aber zeigen, auch als Hinweis, die Sensibilität ist gestiegen und die Frage, wie kann man Gerüche sozusagen operationalisieren und wertvoll machen für die Stadtplanung, für die Bevölkerung, für alle, die mit öffentlichem Raum zu tun haben, das ist der Versuch, hier auch einen Beitrag in diese Richtung zu leisten und auch eine Pionierarbeit. Und drittens, mit der steigenden Bedeutung der Creative Industries und besonders mit der bereits erwähnten Touristifizierung einzelner Stadtviertel nimmt auch die Bedeutung der Gerüche für das Stadtmarketing zu. Gerüche werden nun auch in Wien intensiver als Mittel zur Markenbildung eingesetzt.
Ob wir das wollen oder nicht, sei in den öffentlichen Raum gestellt.
kommen